Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und dazu begrüßt Sie heute Abend Bettina Klein. Schönen guten Abend. Momentum in der Ukraine, neue Strategie in Deutschland? Fragezeichen. Das ist der Titel unserer Live-Diskussion heute Abend und damit sind angedeutet die beiden Entwicklungen dieser Woche, die den Rahmen für diese Diskussion bilden sollen. Erstens, die Ukraine kann besetztes Gebiet überraschend deutlich zurückerobern. Die russische Armee zeigt gewisse Verschleißerscheinungen. Kiew zeigt Optimismus, aber ist das jetzt tatsächlich eine Wende in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg und was hat zu dieser Entwicklung geführt? Und davon ausgehend, zweiter Punkt, welches Umdenken findet hierzulande statt oder muss noch stattfinden? Ganz aktuell mit Blick auf die Ukraine und der Streit um mögliche Panzerlieferungen innerhalb der Koalition ist da nur ein wichtiges Beispiel. Aber auch allgemein mit Blick auf eine neue Sicherheitsstrategie, an der bereits gearbeitet wird. Verteidigungsministerin Lambrecht hat dazu am Montag eine Grundsatzrede gehalten. Und auch die wollen wir analysieren in einer Runde mit Expertinnen und Experten. Zugeschaltet sind Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Christian Mölling, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, der Kollege Markus Pindur, Sicherheitskorrespondent des Deutschlandfunks und Sabine Adler, Osteuropa-Expertin unseres Senders, die fortlaufend auch in unserem Ukraine-Russland-Team über die aktuellen Entwicklungen berichtet. Seien Sie alle gegrüßt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich würde zur Einstimmung gern auf ein Ereignis von heute schauen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat in Straßburg ihre alljährliche Rede zur Lage der EU gehalten. Und die stand doch stark im Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Hören wir mal hinein.
This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. Stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
Also, das ist nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte sie. Es ist ein Krieg gegen unsere Wirtschaft, unsere Werte, unsere Zukunft. Es geht um Autokratie gegen Demokratie. Ich stehe hier mit der Überzeugung, so von der Leyen, wenn wir den notwendigen Mut und die notwendige Solidarität aufbringen, dann wird Putin scheitern und die Ukraine und Europa werden sich durchsetzen. Aber wie weit sind die Ukraine und Europa dabei, sich durchzusetzen, die Oberhand zu gewinnen? Was davon sehen wir im Augenblick auf dem Boden in der Ukraine? Und ich würde gerne mit einer Einschätzungsrunde hier zu beginnen und mit Sabine Adler. Wie bewerten Sie das, was wir da seit einigen Tagen militärisch sehen in der Ukraine?
Also, es sind insgesamt in den letzten Tagen fast 400 Orte befreit worden. Insgesamt rund 8000 Quadratkilometer zurückerobert worden. Und heute war der ukrainische Präsident Zelensky nur 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Er hat Izum besucht. Und er hat bei diesem Besuch versprochen, die 20% der Gebiete, die immer noch von russischen Soldaten besetzt sind, auch zurückzuerobern, einschließlich der Krim, wann immer dies gelingen möge. So hat er ganz offen gesagt. Er wird sich heute noch mit Ursula von der Leyen in Kiew treffen. Die EU-Kommissionspräsidentin ist auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, eben auch um über Soforthilfe von 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau zum Beispiel von Schulen zu sprechen und eben auch um über den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das heißt, man guckt da doch ganz kräftig schon in die Zukunft. Aber das, was wir heute auch erfahren haben aus diesen zurückeroberten Orten, ist eigentlich so dieses übliche Bild, wenn russische Okkupanten sich in der Ukraine breit machen, dann geht das nicht nur mit massiven Zerstörungen einher, sondern auch mit großen Menschenrechtsverbrechen. Unter anderem ist in Balaklia, das ist diese erste Stadt gewesen, die vor ein paar Tagen befreit wurde, zurückerobert wurde. In Balaklia heißt es, dass auf der Polizeiwache dort rund 40 Personen festgehalten worden sind und gefoltert worden sind. An diesen Foltermaßnahmen ist eine Person gestorben. Und ein Betroffener hat eben davon berichtet, dass er auch mit Elektroschocks gequält wurde. Das ist eine Methode, die seit 2014 in der Ostukraine üblich ist, unter anderem in den illegalen Gefängnissen, in diesen Foltergefängnissen, die dort von den russischen Statthaltern verwaltet werden und betrieben werden. Das heißt, also diese Bilanz, wenn man dann auch in die weiteren Orte guckt, wird auch in dieser Hinsicht, was Kriegsverbrechen angeht, sicherlich noch ansteigen.
Also weitere Kriegsverbrechen, die entdeckt wurden. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben uns für den Titel der Sendung für das Wort Momentum in der Ukraine entschieden, um doch zumindest anzudeuten, dass es eine gewisse Bewegung dort gibt. Wie bewerten Sie die Situation im Augenblick?
Also ich schließe mich da der Einschätzung meiner Vorrednerin an. Ich sehe das als eine Wende, auch als eine sehr wichtige Wende. Aber es ist keine Entscheidung im Krieg und es ist auch nicht das Ende des Krieges. Aber ich finde es sehr wichtig, weil nämlich ein ganz klarer Punkt dabei sichtbar wird. Die Ukraine hat die Initiative zurückgewonnen. Und das verändert das Kriegsgeschehen ungemein. Bislang hat sie sich gegen Russland gewehrt, sie musste Geländeverluste hinnehmen und jetzt hat die Ukraine in diesem Krieg die Initiative zurückgewonnen und das verändert viel. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, weshalb ich da so ein bisschen zurückhaltend bin. Es sind immer noch 20%, Sie hatten das eben gesagt, des Territoriums besetzt. Die Ukraine wird irgendwann eine Pause einlegen müssen in der Offensive. Sie wird neue Verteidigungslinien aufbauen müssen und muss das jetzt befreite Gebiet halten können. Und das wird nicht einfach sein. Russland wird sich wehren, wir haben das schon gemerkt. Russland wird Gegenoffensiven starten. Wir haben das vor ein paar Tagen gemerkt mit den Angriffen auf das Stromnetz, auf die Versorgungsnetze. Das heißt, Russland wird versuchen, sich gegen diesen ukrainischen Angriff zu wehren. Das heißt, es ist eine wichtige Wende, weil es natürlich auch ein ganz wichtiges Signal an die ukrainischen Streitkräfte und an die Ukraine ist. Wir können Territorium zurückerobern. Es ist auch eine wichtige Nachricht an die westlichen Öffentlichkeiten, nämlich die Unterstützung lohnt sich. Bitte unterstützt uns weiter, denn es gelingt uns, Ukraine tatsächlich Regionen zurückzuerobern. Deswegen, es ist eine Wende in den Krieg, aber es wird meines Erachtens, also für eine Entscheidung ist es noch zu früh, das einzuschätzen. Ich vermute eher, oder ich gehe eher davon aus, dass sich das trotzdem noch mindestens bis nächstes Jahr, bis 2023 hinziehen wird.
Eine Wende im Krieg, doch, sagt Claudia Major, und auch ein Signal an westliche Gesellschaften, dass sich die Unterstützung lohnt. Christian Mölling
von der Entscheidung.
Ja, aber keine Entscheidung, genau. Wende, aber keine Entscheidung. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielleicht schauen wir mal, was hat zu dieser Wende jetzt konkret geführt?
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Anfang, weil es gibt mir nämlich die Gelegenheit zu sagen, das, was wir heute sehen, ist Wochen, vielleicht auch Monate vorausgeplant worden. Das heißt, es lohnt sich, den Blick wegzunehmen von dem, was heute, gestern oder auch morgen auf dem Schlachtfeld ist. Das sind alles Dinge, die eigentlich in Wirklichkeit langer Vorbereitung bedürfen, um dann überhaupt eine solche Initiative, um das Momentum, da ist ja Gewicht sozusagen drin, um dieses Gewicht überhaupt sammeln zu können. Das ist der Ukraine gelungen, mit viel Kriegsgeschick und Kriegsglück. Es bleibt aber dabei, wir haben es hier mit zwei Armeen zu tun, die gegeneinander stehen. Und die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen, wenn man sie auszunutzen weiß. Was ich damit sagen will, ist, letztendlich wird es darum gehen, nicht nur in der tagespolitischen Betrachtung, sondern in der langfristigen Betrachtung zu sagen, wie stellen wir denn sicher, dass hieraus ein Erfolg werden kann. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Phase von vielleicht 7 bis 8 Wochen, in der diese Initiative, diese Offensive noch Raum greifen kann für die Ukraine. Dann beginnt aber die sogenannte Weglosigkeit. Das heißt, ganz Osteuropa versinkt, wenn ich es mal übertrieben darstellen darf, im Schlamm. Sie können eine solche Offensive mit dem Tempo gar nicht mehr vortragen, weil es einfach geografisch nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir müssen jetzt aber schon anfangen, uns vorzubereiten auf die Phase, die danach kommt. In 6 Monaten gibt es sicherlich wieder die Gelegenheit, oder stellt sich die Frage, wer hat dann eigentlich die Initiative und das Momentum? Und das ist die Zeit, in die wir nutzen können, um Soldaten auszurüsten und auszubilden an mehr westlichem Material. Ich will noch einen dritten und vierten Zeitraum ins Spiel bringen, nämlich 2 Jahre. Das ist das, womit wir mindestens noch rechnen müssen, dass dieser Krieg einfach dauert. Das ist ein sicherer Horizont, auf den wir eigentlich unsere militärische, aber auch politische Planung ziehen müssen. Mhm. Solange wird dieser Krieg noch gehen. Es ist morgen nicht zu Ende. Und dann beginnt die Phase, in der man die Ukraine über 10 oder 15 Jahre hinweg befähigen muss, militärisch sich gegen Russland in Zukunft sofern zu wehren, als dass Moskau nicht noch einmal auf die Idee kommt, dass es ein leichtes Ziel sein könnte, Kiew oder einen anderen Teil der Ukraine anzugreifen.
Zeithorizont 2 Jahre, Krieg vermutlich noch, sagt Christian Mölling. Ich würde die Frage, die Sie gestellt haben, gern weitergeben an Markus Pindur, Sicherheitskorrespondent des Deutschlandfunks. Wie stellen wir sicher, dass das jetzt trägt, wenn wir vielleicht mal wieder zurückkommen von den 2 Jahren auf die Situation hier und jetzt, auf die nächsten Wochen und Monate?
Da kann ich zunächst mal auf ein Interview der Frankfurter Allgemeinen mit der Außenministerin Baerbock verweisen, heutigen Datums. Da wird sie gefragt: Frau Ministerin, können Sie den Wunsch der Ukraine nach deutschen Leopard 2-Panzern verstehen? Und da antwortet sie mit einem schlichten Ja. Und auf die nächste Frage antwortet sie dann: Wir haben eine Verantwortung, diese Hilfe nicht nur zu versprechen, sondern auch zu liefern. Also da ist ganz klar ersichtlich, dass die Grünen bereit wären, größere Lieferungen von schweren Waffen zu unterstützen im Bundestag. Es liegt eine Erklärung des Bundestages auf dem Tisch, die die Regierung ermächtigt, das auch zu tun. Die FDP als Koalitionspartner hat genau das auch signalisiert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt das schon seit Monaten auch. Insofern hängt es jetzt einfach ab vom deutschen Bundeskanzler und der SPD, ob sie sich dazu durchringen wird, zumindest die 100 Marder-Schützenpanzer, die bei der Industrie auf dem Hof stehen und die mehr oder weniger eigentlich nur einen Ölwechsel brauchen, um losgeschickt zu werden, an die Ukraine zu schicken. Das braucht die Ukraine jetzt auch, weil dort einfach riesige Entfernungen zu überwinden sind und man Soldaten sicher von A nach B transportieren können muss. Alles andere kostet ukrainische Menschenleben. Das muss man genauso auch mal sagen. Da sind wir in der Pflicht und können uns nicht verstecken hinter unseren Verbündeten.
Dann bleiben wir gleich direkt dabei, was aus der Situation im Augenblick folgt für diese Waffenlieferungsdiskussion in Deutschland. Sie haben es angedeutet, Herr Pindur, vielleicht gibt es im Augenblick so ein wenig Bewegung. Es gibt das neue Interview der Außenministerin mit der FAZ. Es gibt ein paar andere Signale. Die Vorsitzende der 3 Ausschüsse im Bundestag, Europa, Auswärtiges und Verteidigung, jeweils repräsentiert durch die 3 Ampelparteien, sprechen sich ja für ein Umdenken und für die zügige Lieferung von mehr schweren Waffen aus und letzten Endes auch für die Lieferung von Panzern. Und daher würde ich jetzt gerne noch mal auf die bisherige Argumentation schauen und auf die wichtigsten Argumente dabei, die dazu geführt haben, dass das bisher noch nicht stattgefunden hat. Fangen wir mal damit an. Kein Alleingang, nichts ohne Abstimmung mit den Verbündeten. Wir hören zu diesem Stichwort mal kurz die Verteidigungsministerin Frau Lambrecht Anfang der Woche.
Noch kein Land hat Schützen oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Und wir haben uns darauf verständigt, auch mit unseren Partnern, dass wir da keine deutschen Alleingänge machen.
Keine deutschen Alleingänge, Frau Major, bleiben wir dabei noch mal kurz. Es gab ja so ein bisschen hin und her. Die US-Botschaft hat eigentlich klargestellt, ihr deutschen Europäer könnt eigentlich tun und liefern, was ihr wollt. Ist da von diesem Argument keine deutschen Alleingänge noch etwas übrig geblieben?
Also ich finde ja, man kann dieses Argument relativ einfach entkräften, indem man eine Initiative gemeinsam mit seinen europäischen Staaten, mit seinen gemeinsamen europäischen Partnern startet. Die Ministerin hat am Montag auf der Grundsatzrede auch gesagt, dass Deutschland einen Führungsanspruch, eine Führungsmacht in Europa sein möchte. Und dann kann man sagen, was wäre denn ein praktisches Beispiel für eine Rolle von Führungsmacht mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine? Und dann könnte man ja sagen, Führung heißt Vorbild, Führung heißt Initiative, Führung heißt Koalitionen schmieden. Das heißt, Deutschland könnte mit seinen Partnern zusammen, beispielsweise die auch den Leo nutzen, den Leopard-Kampfpanzer nutzen, eine Initiative auf den Tisch legen und sagen, wir wollen gemeinsam Kampfpanzer liefern. Das heißt, dieses Unilaterale kann man, gerade wenn man Führungsmacht sein möchte, doch relativ einfach entkräften, indem man eine gemeinsame Initiative startet. Und ich bin mir relativ sicher, dass unsere europäischen Partner das sehr stark unterstützen werden.
Da würde ich gerne
es gibt auch kein Veto. Also ja. Es gibt kein Veto von den Partnern. Also gerade die USA haben am Wochenende nochmal gesagt über die US-Botschaft in Deutschland, sie finden das deutsche Engagement gut, sie wünschen sich noch mehr. Und jedes Land kann das selber entscheiden. Also die Tür ist offen, wir müssen bloß durchgehen.
Mhm. Ihre Kollegen vom European Council on Foreign Relations haben vor einigen Tagen ja eine Schrift verfasst, in der sie genau das fordern, eine europäische Initiative. Das hat heute schon aufgegriffen Michael Roth, der Vorsitzende vom Auswärtigen Ausschuss. Er hat heute Mittag ein kurzes Interview den Kollegen der Tagesschau gegeben.
Deshalb fordere ich jetzt bei der weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine eine europäische Unterstützung mit dem Rückenwind auch aus Washington, sodass wir möglichst schnell helfen können, auch mit den Waffen, um die uns die Ukraine gebeten hat.
Soweit Michael Roth. Herr Mölling, Herr Pindur, steuern wir da auf ein Umdenken der Bundesregierung zu?
Das würde ich jetzt zumindest da nicht rauslesen. Also die Bundesregierung ist hier unentschieden, das wissen wir ja. Das letzte Wort hat bislang der Kanzler gehabt und der hat nicht Nein gesagt, das muss man auch sagen. Also er hat eine Lieferung nicht ausgeschlossen, aber er hat ihr auch nicht zugestimmt, sondern hat sich immer wieder in Ausreden verstiegen. Klar ist aber, dass der Druck im Kessel steigt. Die USA waren schon vor der Sommerpause ungehalten und haben den Deutschen das gesagt, was jetzt die Botschafterin nochmal gesagt hat. Also das ist sozusagen jetzt das Nach-Außen-Tragen dessen, was eigentlich schon seit Monaten eigentlich auch der Bundesregierung bekannt ist, dass die USA das unterstützen. Und die USA sind es leid, als sozusagen als Deckmantel für die deutsche Inaktivität dazustehen. Und dritter Punkt, die USA sagen, na hör mal, wir haben jetzt schon in so vielen Bereichen geliefert, in denen ihr Deutsche nichts geliefert habt. Warum müssen wir jetzt auch in diesem Bereich noch wieder vorangehen? Vor allen Dingen dann, wenn ihr ja gerade angemeldet habt, dass ihr jetzt Führungsmacht sein wollt. Wenn das nicht wieder das Gerede von Führung ist, das wir in den letzten 15 Jahren gehabt haben, sondern wirklich stimmt, dann ist das tatsächlich eine valide Beschwerde, die aus den USA kommt, wo man sich einfach wünscht, dass Deutschland Verantwortung übernimmt. Und das heißt ja auch kein Alleingang. Man kann ja einfach mal die anderen Partner fragen, ob sie mit dabei wären.
Ich kann mich da nur anschließen. Also an diesem Punkt muss man einfach sagen, das Argument mit den Verbündeten und den Absprachen. Absprache kann ja vieles heißen. Es kann heißen, ich informiere mich gegenseitig. Es kann heißen, ich koordiniere das Vorgehen. Es kann heißen, man verpflichtet sich auf ein bestimmtes Vorgehen. Das ist ja bewusst so vage gehalten. Also dieses Absprachen gibt es aber nicht im Sinne einer formalen Übereinkunft. Das ist allerdings auch schon seit 4 Monaten klar. Die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, hatte damals ja auch gesagt, es gebe eine Absprache, keine Kampfpanzer westlicher Bauart zu liefern. Und da kam sie mächtig mich unter Druck und es gab dann auf eine Anfrage eines Abgeordneten einen Brief des Verteidigungsministeriums, der dem Deutschlandfunk auch vorliegt, in dem sie in dem Verteidigungsministerium selber sagte, nein, es gibt keine formale Übereinkunft, die Staatssekretärin hat den Ist-Zustand wiedergegeben. So, das reiht sich also ein in eine lange Reihe von Ausflüchten. Zuerst hieß es, die Ukrainer können die westlichen Waffen nicht bedienen. Dann hieß es, es dauert zu lange, sie auszubilden. Dann kam das Argument mit den Absprachen, keine Alleingänge. Natürlich will keiner deutsche Alleingänge, das ist vollkommen klar. Aber man widerspricht sich schon gewaltig, wenn man so vollmundig, wie die Verteidigungsministerin das getan hat, Führungsstärke in den Raum stellt und Führungsfähigkeit für sich beansprucht, aber dann an entscheidender Stelle, wo man handeln könnte, eben keine Führung zeigt. Und dann kurzer Blick nur auf die Zahlen. Also wir haben 470 Marder-Panzer bei der Industrie und bei der Bundeswehr. Die werden jetzt ersetzt durch die neuen Puma-Panzer. Da kann mir keiner erzählen, dass man davon nicht auf die Schnelle 200 mindestens zur Verfügung stellen könnte. Ja, wir haben 180 Leopard 1, 320 Leopard 2, 800 Fuchs Mannschaftstransportpanzer. Die wären besonders wichtig. Da kann man welche von losschicken. Die werden auch demnächst von neueren Fahrzeugen einfach ersetzt in der Bundeswehr. Das muss man dann mit der Industrie absprechen. Muss man sagen, mach das mal. Wir geben jetzt die Nachfolger in Auftrag, aber dann kann man wirklich schnell liefern. liefern. Das wäre möglich. Und deshalb fragt man sich, weil all diese Ausreden in sich zusammengefallen sind, warum macht der Kanzler das? Und er hat dafür eigentlich keine richtige Begründung gegeben.
Die Einladung von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur. Und ich würde gerne noch mal die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler hier an der Stelle mit einbeziehen. Auch noch mit einem weiteren Argument, das ja auch von Seiten der Bundesregierung, auch der SPD immer wieder verwendet wird, dass dies nämlich die Lieferung dieser speziellen Panzer, die eben nicht nur über höhere Reichweiten sozusagen den Gegner erreichen, sondern relativ nah dran sind, dass das eben eine Eskalationsgefahr birgt. Und Kevin Kühnert etwas hat das eben dargestellt, eher, dass es eine emotionale Geschichte sei und ich habe ja Verständnis für die heißen Herzen, aber man müsse das doch auch immer wieder im Hinterkopf haben. Wenn Sie auch die russischen Reaktionen verfolgen, wie viel ist an diesem Argument dran? Droht die Eskalation, wenn jetzt diese Art der von der Ukraine geforderten Panzer geliefert würden?
Also wenn man sich die Reaktionen anschaut, die aus Moskau kommen, die aber auch zum Beispiel vom russischen Botschafter hier in Berlin, von Sergei Nechayev, kommen, also dass Deutschland eine rote Linie überschreiten würde mit der Lieferung tödlicher Waffen an das ukrainische Regime, wie es heißt, dann wäre das vielleicht eine Begründung dafür, dass man im Kanzleramt irgendwie zusammenzuckt und sich vielleicht doch eingeschüchtert fühlt. Es gibt auch andere Mutmaßungen, dass das Gespräch, was Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar mit Präsident Putin an dem berühmten langen Tisch geführt hat, dass das vielleicht auch eine Art von Einschüchterung beinhaltet hat. Also diese Angst vor Eskalation, das ist die eine Deutungsmöglichkeit, die es ja immer wieder gibt, die deshalb so unbefriedigend ist, weil sie überhaupt nicht diskutiert und nicht kommuniziert wird von Seiten der Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung tatsächlich diese Sorge hat, dass mit der Lieferung von schweren Waffen eine Eskalation zu befürchten wäre, dann könnte sie das kommunizieren, dann könnte sie das auch diskutieren und einfach die Öffentlichkeit da auf Augenhöhe mit einbinden. Auf der anderen Seite ist es so, welche Art von Eskalation, von Einschüchterung könnte denn noch kommen, wenn wir uns die Rede vom 24. Februar anschauen, die Präsident Putin gehalten hat zum Beginn der Invasion in die Ukraine. Da hat er ganz klar gedroht, wer immer sich von außen einmischt in diese Sache, in diese bilaterale Angelegenheit, muss mit der schlimmsten aller Waffen rechnen. Das heißt, das war die der Einsatz der Atomwaffen, der da angedroht wurde. Und natürlich möchte niemand die Eskalation, natürlich möchte niemand, dass die NATO in diesen Krieg hineingezogen wird. Aber dieses Nicht-Kommunizieren, worum es eigentlich geht, und dann den Finger immer wieder in Richtung Kiew zu weisen und dort quasi die, ja, mit einer Art Unfähigkeit, Markus Pindur hat es angesprochen, dass da Trainingsaufwand nötig ist oder die Unfähigkeit, mit modernen Waffen umzugehen. All das wirft ein ganz schlechtes Licht auf Berlin, weil nämlich in der Zwischenzeit, und das hat auch diese Offensive jetzt in den letzten Tagen gezeigt, sich sehr, sehr ausgezahlt hat, was zum Beispiel Kanadier, Amerikaner, Briten seit 2014 gemacht haben, nämlich Tausende ukrainische Soldaten im Umgang mit modernen Waffen zu schulen, beziehungsweise sie in modernen Trainingsmethoden auszubilden. Ja. Das hat sich ausgezahlt, das hat diese Initiative gezeigt.
19.38 Uhr, Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Momentum in der Ukraine, neue Strategie in Deutschland? Fragezeichen. Wir diskutieren mit Sabine Adler, Christian Mölling, Markus Pindur und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Frau Major, ich würde gerne mit Ihnen da anknüpfen. Ein weiteres Wort, was in den letzten Tagen ja die Runde machte, noch einmal, ist ja russische Eskalationsdominanz, die sei weiterhin vorhanden. Da denken und erklären viele Experten das mit Blick auf eine nukleare Bedrohung, die da ist. Rote Linien, die da von Moskau ausgegeben wurden. Wie realistisch sind diese Befürchtungen? Müssen die berücksichtigt werden?
Natürlich muss man immer eine Eskalation mitdenken. Deswegen ist das, also steht völlig außer Frage. Aber um nochmal den Punkt aufzunehmen, den Sabine Adler eben machte, Russland versucht uns mit diesen Drohungen zu erpressen. Erpressen heißt, uns von den Lieferungen der Panzer abzuhalten. Und wir müssen uns überlegen, westlichen Staaten, Deutschland, lassen wir uns erpressen? Lassen wir uns unser Handeln vorschreiben und liefern dann keine Panzer zum Beispiel oder Schützenpanzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Und jetzt kann man das noch einen Zacken weiterdrehen und kann sagen, eigentlich das beste Zeichen, dass sich Deutschland nicht erpressen lässt, wäre es jetzt zusammen mit den Partnern diese Schützenpanzer, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge zu liefern. Denn das ist auch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Es gibt den Beschluss vom Bundestag Ende April, dass schwere Waffen geliefert werden. Es gibt die Aussagen der Regierung, dass die Ukraine als souveräner Staat bestehen bleiben soll, dass sie ihre Gebiete befreien sollen. Und wenn das das Ziel ist, auf das wir hinarbeiten, wobei wir die Ukraine unterstützen wollen, dann ist die Frage, was brauchen sie? Und dafür brauchen sie genau diese gepanzerten Fahrzeuge, die Schützenpanzer und die Kampfpanzer. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, lassen wir uns erpressen und lassen wir uns vorschreiben, was wir liefern oder nicht. Zu der Eskalation, ich finde, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist. Wir haben das bei uns in der Forschungsgruppe, diese nuklearen Drohungen, sehr eng verfolgt und eine ganze Liste gemacht, um zu gucken, wann die eigentlich immer stattfinden. Und man kann dann eine sehr interessante Dynamik sehen, nämlich dass in der Regel vor wichtigen Treffen oder Ereignissen wie dem NATO-Gipfel oder dem Treffen der Rammstein-Koordinierungsgruppen, wo es um Waffenunterstützung für die Ukraine geht, da in der Regel kommt wieder eine russische nukleare Drohung. Worauf ziehen die ab? Das ist ja die Frage. Es geht einmal darum, dass Russland sicherstellen möchte, dass die westlichen Staaten nicht mehr intervenieren, also nicht mit eigenen Truppen intervenieren. Das heißt also, haltet euch raus aus diesem Konflikt. Waffenlieferung, okay, aber haltet euch ansonsten raus. Das ist der eine Zweck dieser Drohung. Der andere Zweck der Drohung, und das kommt zu dem Erpressungsversuch zurück, da geht es darum, in unseren westlichen Öffentlichkeiten Angst zu schüren. Durch das Drohen mit der Atombombe soll in den Öffentlichkeiten Angst und Verunsicherung geschürt werden, damit wir Druck auf unsere Regierungen ausüben und sagen, das ist gefährlich, haltet euch mit den Lieferungen zurück, überlegt euch das nochmal. Das konnte man in Deutschland sehen. Nach den nuklearen Drohungen, beispielsweise in den Umfragen, ging die Unterstützung für schwere Waffenlieferungen zurück. Und wir müssen diese Dynamik verstehen, nämlich, dass wir uns nicht erpressen lassen. Ich sage nicht, dass man diese Drohung nicht ernst nehmen muss. Natürlich muss man die mitdenken, aber man muss diese Dynamik dahinter verstehen. Bislang sind es Drohungen auf der rhetorischen Ebene, wo man auch fast, ich sag mal, Good Cup, Bad Cup Spiel sehen kann, weil in der Regel eine Drohung vom Präsidenten kommt. Und dann kommt sehr häufig eine Relativierung vom Außenminister oder vom Kreml-Sprecher, die dann darauf hinweisen, auf alte Erklärungen, dass ein Nuklearkrieg nicht geführt und nicht gewonnen werden kann. Und dass es eigentlich auch nicht im Interesse Russlands ist, eine nukleare Eskalation zu haben. Also das wird auch sehr häufig wieder relativiert. Und bislang haben wir ein Drohen auf der rhetorischen Ebene, was aber sich nicht militärisch runtergebrochen worden ist. Also das meine ich damit. Beispielsweise für taktische Atomwaffen müssten sie verlegt werden oder müssten die Trägersysteme aktiviert oder in einen anderen Zustand versetzt werden. Das haben wir bislang nicht gesehen. Also wir haben ein Drohen auf der rhetorischen Ebene. Es ist aber militärisch nicht umgesetzt werden. Das heißt, wir sehen, oder noch ein anderer wichtiger Punkt, wenn Russland Tests durchgeführt hat in den letzten Monaten, haben sie die Amerikaner vorher informiert, damit es keine Missverständnis oder keine unintendierte Eskalation gibt. Das heißt, es war wirklich ein Versuch, die westlichen Öffentlichkeiten zu verunsichern, von der Unterstützung abzuhalten, um den Kriegsverlauf zu beeinflussen. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen, um dieses nukleare Kapitel abzuschließen. Wir müssen diese nuklearen Drohungen sehr ernst nehmen. Wir müssen den Mechanismus verstehen und uns nicht einschüchtern lassen. Und ein Punkt dabei ist auch, dass Russland zwar einen kleinen militärischen Erfolg hätte, wenn es eine solche Waffe einsetzen würde, aber die Kosten enorm hoch werden. Russland würde das nukleare Tabu brechen, was seit 1945 besteht. Und die Amerikaner haben klar gemacht, dass das ihre Rolle im Krieg verändern würde. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass China einen solchen Schritt nicht unterstützen würde. Das heißt, die Unterstützung für Russland würde bröckeln, international, die sie noch haben. Und vor allen Dingen würde das den Kriegsverlauf unheimlich ändern, weil die westliche Welt reagieren würde.
Frau Major, Sie haben jetzt sehr schön dargestellt, was eigentlich die Zielsetzung des Kreml ist, wie das aussieht im Vergleich Rhetorik zu den tatsächlichen Taten. Ich würde die Frage gerne mal an Christian Mölling weitergeben, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dennoch ist es ja am Ende eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss, wie ich es verstehe, auch eine Art Risikoabwägung. Und wenn dann am Ende doch irgendetwas in Richtung Eskalation passieren würde, dann würden diejenigen, die jetzt sich gegen Panzerlieferungen zum Beispiel aussprechen, natürlich sagen, haben wir euch ja gleich gesagt, ihr seid eurer Verantwortung da nicht gerecht geworden. Wie beurteilen Sie sozusagen auch den politischen Druck, unter dem eine deutsche Bundesregierung da heute steht?
Also ich glaube, der Druck ist schon enorm. Das liegt auch daran, dass diese Bundesregierung wie auch die Bundesregierung davor nicht geübt darin sind, sich mit diesen sehr schwierigen, essentiellen Fragen militärischer Sicherheit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich kein Vorwurf an die jetzt handelnden Personen. Es ist einfach nicht Teil deutscher Kultur, sich diesen wesentlichen Fragen zu stellen. In vielen unseren Partnerländern ist das tatsächlich anders. Sie setzen sich mit diesen Fragen auseinander. Deswegen fallen die Antworten auch routinierter aus. Und ich kann sehr verstehen, dass man zögert und zaudert und dass es manchmal schwer ist, eine letztendliche Entscheidung in diesem Fall zu treffen. Das Problem ist, man kann natürlich ein gewisses Muster bei Deutschland erkennen. So haben wir eigentlich schon immer gehandelt. Von daher entwertet das ein bisschen die Antwortung. Ich will aber auch den Begriff der Eskalationsdominanz ein wenig entwerten. Sie haben eben gesagt, viele Experten würden das sagen. Manche, ich nehme das zurzeit als eine sehr extreme Einzelmeinung wahr, die aber natürlich großen Schrecken erzeugt. Das heißt also, wir machen uns hier im Grunde genommen zum Kommunikator dieser extremen Meinung und damit auch zum Kommunikator Moskaus. Ich glaube, es ist viel wichtiger, über die realistischen militärischen und politischen Optionen zu sprechen oder die wahrscheinlichen. Dann sind wir in der Risikoabwägung da drin. Und um den letzten Punkt nochmal klar zu machen, was wäre denn das Ziel, das Moskau hätte, wenn es jetzt noch weiter eskalieren würde? Denn es ist natürlich immer ein wunderbares Schreckensbild und wir alle haben den nuklearen Atompilz vor den Augen. Was wäre denn erreicht für Putin, wenn er eine Nuklearwaffe zünden würde oder jetzt auch, bleiben wir mal im konventionellen Bereich, alles an die Front schmeißen würde? Das überbewertet, glaube ich, total, wie verrückt oder wie rational Putin hier eigentlich ist. Ich glaube, dass er noch Ziele vor sich hat und dass er deswegen seine politische Karriere nicht mit einer solchen Aktion beenden würde.
Markus Pindur?
Da sehe ich ähnlich. Und auch wenn ich mir anschaue, welche zum Beispiel schweren Waffen andere Verbündete geliefert haben. Polen hat ganz zu Anfang 250 T-72 Panzer geliefert. Das sind Panzer sowjetischer Bauart, die so irgendwo zwischen Leopard 1 und Leopard 2 in ihrer Kampfkraft sind. Die sind relativ modern und verlässlich, aber das ist jetzt kein Spitzenprodukt. Nichtsdestotrotz 250 Stück, das ist eine ganz große Menge. Tschechien und die Slowakei haben ebenfalls 36 Stück geschickt. Die Amerikaner haben 110 schwere Haubitzen geschickt und 200 M113 Transportpanzer. Da ist auch keine nukleare Reaktion erfolgt. Und dann muss man darauf hinweisen, die nukleare Doktrin Russlands sieht ausdrücklich den Einsatz von Nuklearwaffen nur vor bei direkter Bedrohung Russlands durch eine fremde Macht oder durch einen Atomangriff. Das ist auch wichtig, denn diese Doktrin ist nicht einfach nur da und willkürlich und und ist verhandelbar, denn darauf gründet die Abschreckung Russlands wesentlich. Damit macht es für seine strategischen Gegner klar, wo die Grenzen sind. Das ist nichts, was man willkürlich verändert. Und wenn man das Tabu bricht, da bin ich völlig bei Frau Major, wenn man dieses Tabu bricht und zum Beispiel taktische Nuklearwaffen in der Ostukraine einsetzt, dann weiß Putin sehr genau, dass es eine Dynamik auslösen kann, die er nicht mehr im Griff hat.
Mhm. Ja, ich würde da gerne eine Sache noch anfügen, weil Markus Pindur das eben noch mal rausgebracht hat mit den T-72. Da ist sozusagen, wie soll man sagen, das Fahrzeug ist noch russischer Bauart. Aber alles das, was die Kampfkraft, die militärische Kampfkraft ausmacht, ist NATO-Standard. Das sind Panzer, die man auf NATO-Standard gebracht hat. Das heißt, die erfüllen alle die Kriterien, die ein westlicher Kampfpanzer auch erfüllt. Jetzt sehen Sie, wie perfide das Argument der Bundesregierung eigentlich ist, weil es gibt nämlich nur noch zwei oder sagen wir mal anderthalb westliche Hersteller von Kampfpanzern. Das sind zwei deutsche und ein amerikanisches Unternehmen. Und für alle die Sachen, die wir in Deutschland hergestellt haben, und das ist das Perfide, hätten wir sogar die Möglichkeit über die Exportlizenzierung, denn all die Sachen müssen ordentlich nach deutschem Recht ausgeführt werden, die Dinger sogar noch zurückzuholen. Das heißt also, hier wird ein Scheinargument oder viele Scheinargumente hintereinander gestapelt. Letztendlich von der militärischen Kampfkraft sind diese Systeme wirklich das Gleiche, ja, wie das, was wir hier im Westen haben.
Ich würde gerne noch ein weiteres Argument.
Kurz was ergänzen?
Frau Major, ganz kurz, ja?
Ganz kurz, ich mache es ganz kurz. Es gibt noch einen Grund, warum wir besonders oder warum Deutschland besonders in der Pflicht ist. Weil es bei uns diesen Sonderfall der Industriebestände gibt. Also selbst wenn die Bundeswehr nicht an ihre eigenen Bestände ran will, worüber man auch reden könnte, gibt es diese Industriebestände. Die gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Das heißt, wir haben da tatsächlich die Möglichkeit, auch schnell jetzt zu liefern.
Ich würde gerne noch ein weiteres Argument einbringen, hier einen weiteren Aspekt, denn die Bundesregierung argumentiert auch immer wieder mit einer Haltung in der Bevölkerung, die sie natürlich auch mitnehmen muss. Sie ist auch darauf angewiesen, dass sozusagen es da eine gewisse Rückkopplung gibt, sag ich mal. Und das bringt mich so ein bisschen zur Frage, wie die Stimmung da eigentlich in Deutschland ist. Umfragen haben jüngst ergeben, dass eine ziemlich deutliche Mehrheit die weitere Unterstützung der Ukraine befürwortet, auch wenn das Einbußen in ökonomischer Hinsicht bedeuten sollte. Fragen sind immer so ein bisschen eine Sache, aber es hat so einen Anhaltspunkt doch gegeben. Und ich würde gerne nochmal Sabine Adler fragen. Sie sind in diesen Tagen auf Lesereise mit ihrem eigenen neuen Buch, Die Ukraine und wir, Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft. Das ist der Titel. Damit ist Ihre Analyse in Kurzform eigentlich schon wiedergegeben. Aber mich würde mal interessieren, welcher Stimmung begegnen Sie denn, wenn Sie in den unterschiedlichen Bundesländern sind, daraus lesen und diese Thematik mit den Menschen dort vor Ort besprechen?
Also ganz auffällig ist, wie voll die Räume jeweils sind, die Veranstaltungsorte. Auffällig ist, wie groß die Aufmerksamkeit ist und wie lange hinterher die Leute noch miteinander diskutieren. Das heißt, das ist eine ganz, ganz intensive Auseinandersetzung. Es bewegt diejenigen, die zu diesen Veranstaltungen kommen, ungeheuer. Und das Ganze ist eine Mischung aus Wissen wollen, was haben wir falsch gemacht, was müssen wir uns vorwerfen, was muss vielleicht auch die deutsche Politik sich vorwerfen lassen in den letzten Jahren. Und ich gehe ja da doch ein ganzes Stück zurück, nicht nur bis 2014, sondern bis 2008 und eigentlich sogar bis in die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkrieges, die eben mit einer ganz großen Schuld vor allem der Ukraine gegenüber verbunden ist, was immer wieder vergessen wird, dass eben 2/3 der Schäden und der Verluste und der Opfer in der Ukraine geschehen sind. Und in dem Teil, der heute Russland ausmacht, ist das eben ein sehr viel geringerer Teil. Aber es hat sich eben über lange Zeit erhalten, dass die Ukraine rausfällt. Wenn man über die ehemalige Sowjetunion redet, dann bleibt eigentlich nur übrig Russland. Und Russland, das ist auch eine sehr verbreitete Kenntnis, wenn man meint, man kennt in Deutschland und weiß etwas über Russland, dann weiß man automatisch etwas über die Ukraine und kennt eigentlich nicht diese großen Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Also das bewegt die Leute sehr. Die nächste Frage, die sie wirklich sehr bewegt, ist, wäre es denn nicht möglich, den Krieg jetzt zu beenden, wenn die Ukraine klein beigäbe, Russland das Territorium abtreten würde, was es jetzt erobert hat, und dann wäre Ruhe. Und da sagt die Ukraine ganz klar, sagt die Bevölkerung, das haben wir einmal gemacht nach dem Friedensschluss in Minsk 2015. Das war ein Schluss, ganz grob gesagt, ein Abkommen Land gegen Frieden. Wir haben Russland vertraut, dass das etwas wird, dass wir den Frieden bekommen, und wir haben ihn nicht einen einzigen Tag bekommen, nicht einen einzigen. Es sind 13.000 Tote seit 2014 allein in der Ostukraine zu beklagen, 2 Millionen Flüchtlinge allein bis zum 24. Februar 2022, die Ostukraine in andere Teile des Landes verlassen haben. Und das, was die Ukrainer sich sagen, ist, wir trauen Russland nicht und wir brauchen unbedingt eine Schutzmacht, die beim nächsten Mal uns hilft, ein Abkommen mit Russland zu überwachen.
Aber ich habe auch gehört, die Frage, sollte die Ukraine sich jetzt ergeben, spielt schon auch eine Rolle in den Diskussionen, die Sie führen. Ich würde gerne die letzten Minuten unserer Diskussionssendung noch mal so ein bisschen den Fokus weiten und auf eine Grundsatzrede zu sprechen kommen, die Ministerin Lambrecht am Montag gehalten hat. Es wird eine neue Sicherheitsstrategie in Deutschland ausgearbeitet und sie hat doch schon in einigen Punkten erkennen lassen, Deutschland muss umdenken, es muss sich ändern, es muss umsteuern. Und wir hören mal kurz rein in einen O-Ton, wo sie nochmal erläutert, dass unsere alten Selbstbilder nicht mehr reichen.
Mit unseren alten Selbstbildern ist die Zukunft unserer Kinder und Enkel in Frieden und Freiheit nicht mehr zu garantieren. Und deswegen sage ich ganz klar, wer eine Zukunft in Frieden und Freiheit will, der muss jetzt umsteuern, der muss Sicherheit und ja, auch die militärische Sicherheit als ganz zentrale Aufgabe dieses Landes begreifen und dann auch danach handeln.
Soweit die Bundesverteidigungsministerin. Frau Major, umsteuern in einem grundsätzlicheren Sinne fordert auch Sie, die SPD-Ministerin. Vielleicht sagen Sie mal zwei Beispiele, was muss das beinhalten?
Also ich finde, dass sie sehr gute Punkte gemacht hat in dieser Rede. Also dass sie ja auch diesen gerade gesagt hat, diese Anpassung erfordert sozusagen strukturelle Anpassungen. Sie hat zum Beispiel darüber gesprochen, dass die Finanzierung langfristig gesichert werden muss, über die 100 Milliarden Sondervermögen, die jetzt der Bundestag auch in der Verfassung, im Grundgesetz verankert hat, über die 2%. Sie hat aber auch einen ganz wichtigen Punkt gemacht, der sehr schwer umzusetzen sein wird. Nämlich sie hat gesagt, das findet im Kopf statt. Die Zeitenwende auch im verteidigungspolitischen Bereich findet im Kopf statt. Und das heißt, wir müssen de facto anerkennen, gerade wir in Deutschland, dass militärische Macht, also auch Streitkräfte, wieder ein Teil der internationalen Beziehungen sind. Wir hatten gehofft, auch aufgrund der positiven Erfahrung der Wiedervereinigung, die ja sehr friedlich ablief, dass wir gemeinsam, beispielsweise mit Russland, friedlich in Europa leben können. Und wir müssen jetzt anerkennen, dass wir wieder mehr auch in militärischen Begriffen denken müssen. Nicht, weil wir das sonderlich toll finden, sondern weil wir einen Nachbarn haben, der bereit ist, Krieg zu führen. Und ich fand das eine sehr wichtige Aussage, nämlich einerseits zu sagen, die Lage hat sich verändert. Was müssen wir tun? Wir müssen die Bundeswehr besser ausrüsten. Wir müssen europäisch besser zusammenarbeiten. Wir müssen auch über Rüstungsexporte anders nachdenken. Sie hat sehr viele praktische Beispiele gebracht. Sie hat aber auch gesagt, wir müssen umdenken. Also wir müssen im Kopf umdenken und die Welt anders sehen.
Sie hat auch einige Punkte genannt, das fiel mir auch auf, die vor einigen Jahren noch hoch umstritten waren und jetzt irgendwie akzeptiert schienen. Also das 2%-Ziel zum Beispiel, faire Lastenteilung. Wir können unsere Sicherheit noch nicht selbst gewährleisten. Ich würde mit Blick auf die Uhr gerne nochmal an Christian Mölling den Ball da weiterspielen. Wie weit sind wir bei diesem Umdenken in Deutschland?
Naja, ich will es mal so rum sagen. Das Versprechen der Zeitenwende ist ja, dass man dieses Umdenken macht. Denn Zeitenwende ist ja als erstes eine Feststellung, dass wir 30 Jahre lang auf dem Holzweg gewesen sind. Aber wie schwer dann die Selbsterkenntnis ist, wenn sie sich 30 Jahre lang selbst sozialisiert haben in einer Friedensmacht und in dem Wohlgefallen, dass sie von Partnern umgeben sind, das kann sich, glaube ich, jeder, der hier zuhört und jede selbst vorstellen. Ich würde es positiv sehen, die Bundesministerin ist auf einer Aufholjagd an die doppelt veränderte Realität. Das erste ist die veränderte Realität mit dem 24.02. Das ist sozusagen dieser Moment, wo alle aufgewacht sind nach dem Motto, okay, Frieden ist wohl doch jetzt nicht mehr. Das zweite ist aber, und das bezieht sich auf die nationale Sicherheitsstrategie, diese Strategie kann sich ja nicht auf den 24.02. beziehen, sondern sie muss sich im Grunde genommen auf die nächsten 10 bis 15 Jahre beziehen. Das heißt, die große Herausforderung für Deutschland ist nicht nur den ersten Schritt zu machen im Ankommen im Jetzt und Hier, sondern letztendlich im Ankommen in der Zukunft. Das heißt also, das, was wir jetzt beschaffen mit den 100 Milliarden, das ist das Stopfen alter Löcher. Verteidigung wird aber mittlerweile schon ganz anders definiert mit viel mehr sozusagen über Dimensionen und ganz andere Bereiche. Denken Sie an Cyber, Weltraum, alles das ist im Grunde genommen das Ziel, auf das man hinsteuern muss, dass wir in 10 bis 15 Jahren in der Lage sind, sicher zu leben und hoffen, dass unsere Partner uns so lange noch mit unserer Schwäche ertragen.
Markus Pindow, wir haben gerade noch eine Minute, aber Sie bekommen jetzt mal das Schlusswort mit der Frage, was würde Umdenken, Zeitenwende jetzt in dieser Woche bedeuten?
Das würde bedeuten, dass man auch Schlüsse zieht aus dieser durchaus in Teilen sehr klugen Rede, die Frau Lamprecht gehalten hat und konsequent dann eben das jetzt umsetzt, indem man die Sicherheit in Europa stärkt, indem man die Ukraine durch Kampfpanzer, durch Schützenpanzer, durch viel mehr Hilfe unterstützt. Und dabei wäre doch wunderbar, wenn die Bundesregierung voranginge und mit den anderen Europäern den Schulterschluss üben würde.
Wir werden es sehen und abwarten müssen, was sich da in den nächsten Tagen und Wochen abzeichnet auf Seiten der Bundesregierung und des deutschen Parlaments. Das war die Sendung zur Diskussion, jedenfalls heute zum Thema Momentum in der Ukraine und die Frage nach einer Strategie Deutschlands, ob sie sich verändert. Wir sprachen mit Sabine Adler, Deutschlandfunk, Osteuropa-Expertin Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik, Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mit Markus Pindor, dem Sicherheitskorrespondenten des Deutschlandfunks. Am Mikrofon war Bettina Klein. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.